der Podcast.
Herzlich willkommen zu Folge 44 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und heute melden wir uns endlich mal wieder live, beziehungsweise direkt am heutigen Donnerstag, 24. August, zeichnen wir auf aus unserer schönen Sommerpause. Ich hoffe, du hattest eine schöne freie Zeit von mir.
Ja, also doch, ja. Ich hätte heute eigentlich noch Termine bei uns im Kabarett gehabt und dann habe ich gesagt, ich kann heute früh nicht, meine Tillmann-freie Zeit ist vorbei und dann haben mir alle viel Beileid gewünscht.
Ja, nee, also ich finde auch, also da muss man, das ist halt nun mal so, das haben wir uns ausgesucht, das müssen wir jetzt unser ganzes Leben lang jeden Donnerstag machen.
Selbstverständlich, nicht gegen Entgelt.
Genau. Ja. Und wenn einer stirbt,
macht der andere,
die Stimme nach und so weiter. Also das wird wirklich für immer sein. Und es ist auch nett, dass sich die Welt so ein bisschen an unsere Sommerpause auch gehalten hat. Putin zum Beispiel hat gesagt, nee, das mit dem Prigozhin, das machen wir dann, also machen wir direkt an dem Mittwoch, wenn die also donnerstags wieder senden.
Genau, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, in der Nähe von, also zwischen Moskau und St. Petersburg, ist ein Flugzeug abgestürzt und Prigozhin stand auf der Passagierliste. Und nun weiß man natürlich nicht, ist er tot, ist er nicht tot. Das weiß man nicht.
Ja.
Ich habe über einen Bekannten, der einen guten Freund hat, der jemanden hat, der in Moskau arbeitet. Also der leitet da quasi die Moskauer Außenstelle einer Firma. Und der hat erzählt, dass alles von Putin geplant war. Dass Prigozhin quasi beauftragt wurde von Putin, diesen Marsch zu inszenieren, damit Putin gucken kann, wer in seiner Armee hinter ihm steht und wer nicht. Das könnte man jetzt ins Reich der Verschwörungstheorien verbannen, aber es würde zum Geheimdienstler Putin definitiv passen, meiner Meinung nach. Also wenn das überhaupt irgendjemand so macht, dann Putin. Und das würde auch erklären, wieso Wagner auf einmal auf halbem Wege wieder umgekehrt ist. Und wieso auf einmal ganz schnell dieser Freispruch da war. Und nun kann es ja sein, ich habe jetzt irgendwo anders gelesen, dass eine ähnliche Maschine oder eine Maschine gleichen Typs über Scheremetjewo, also diesen Flughafen da in Moskau, gekreist ist, zeitgleich. Also kann es sein, dass dieser Tod von Prigozhin, weil es ist ja noch keine Leiche da, es ist noch keine offizielle Bestätigung da, es gibt noch nichts Offizielles, dass Prigozhin wirklich tot ist, dass Putin das inszeniert hat.
Wie in so einer schlechten Seifenoper, wo dann so verbotene Liebe oder so, wo dann Clarissa von Anstetten nach 10 Jahren wieder auftaucht, eben auch Flugzeugabsturz und jetzt schreiben wir sie wieder rein und dann starb sie wieder irgendwann und so weiter. Also das kann man tatsächlich im Real, das ist gar nicht so aus der Luft gegriffen, also im doppelten Sinn aus der Luft gegriffen.
Genau, aus der Luft gegriffen, genau. Wen das genauer interessiert, empfehle ich die aktuelle Staffel Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, das ist so eine Pseudodokumentation. Da passiert gerade genau das.
Ach so, da steht jemand wieder auf.
Ja, wobei das von vornherein so geplant war.
Aber nicht der Strumpf, der berühmte Strumpfhosenmörder aus den 90er Jahren, der ist nach wie vor tot, oder?
Der ist nach wie vor tot. Der hat ja damals Timo Niesner umgebracht. Timo Niesner ist ja der Synchronsprecher von Frodo aus Herr der Ringe. Und der hatte ja mal eine Spielrolle in Gute Zeiten, Schlechte. Übrigens, Timo Niesner ist das mittlere Kind von Ich heirate eine Familie. Mhm. Das hast du bestimmt gesehen.
Ich glaube, also nicht regelmäßig, aber mal so rein mit
genau.
Tekla Karolavid war das, gell?
Genau, und Peter Beck. Genau. Und der Strumpfhosenmörder, der hat ja im Prinzip Frodo umgebracht. Also zumindest den Synchronsprecher.
Okay.
Und der damals noch nicht der Synchronsprecher
war. Frodo war egal. Wir bleiben beim Thema Putin. Wie gesagt, das war ja, also so eine Passagierliste, die war ja auch erstaunlich schnell im Umlauf. Vielleicht, um zu zeigen, oh, jetzt ist er. Da steht er da unbedingt drauf. Hat man vielleicht noch extra halt dafür gesorgt, dass die schnell in Umlauf kommt. Keine Ahnung. Also man kann tatsächlich noch nichts dazu sagen, solange...
Also es klingt logisch, dass Putin sich einfach klammheimlich des Verräters entledigt hat. Auch das ist natürlich im Reich des Möglichen, selbstverständlich. Wenn ich hier schon eine Verschwörungstheorie aufstelle, muss man ja, um False Balance zu vermeiden, auch das Gegenteil behaupten.
Oder eben beides. Also dass von beidem Teile stimmen. Also dass man sagt, so wie bei Hitler damals, 1934, der Röhmputsch.
Ach so, ja genau.
Dass man halt sagt, das kommt, also da ist irgendwas, bahnt sich an oder scheint sich anzubahnen und dann befeuere ich das nur oder dann... Ja, dann nutze ich das, um da die wegzuräumen, die nicht zu mir stehen. In Russland waren ja alle loyal zu Putin.
Genau.
Seltsamerweise, oder ja,
Achso, um das nochmal ganz kurz zu sagen, und danach ging ja dann die Säuberung in der Armee tatsächlich auch los nach diesem Wagner-Aufstand. Mhm. Also er hat ja wirklich die halbe Armeeführung ausgetauscht. Das weiß man, also das ist ja nachgewiesen.
Ja, aber die zwei obersten Armeechefs, also Verteidigungsminister und Generalstabschef, sind ja noch im Amt und das waren ja immer die Hauptzielscheiben von Prigozhin.
Ja, wobei, wenn du es jetzt mit dem Röhmputsch vergleichst, Röhm war ja nachgewiesenermaßen schwul und sehr hässlich. Ich meine, sehr hässlich trifft auf Wagner eindeutig zu, das ist klar. Meinst du, der ist auch schwul?
Das wahrscheinlich nicht. Also ich meine, das ist, glaube ich...
Die Frage war auch nicht ganz ernst gemeint.
Ja, aber tatsächlich, also der Grad an Homophobie ist ja vergleichbar in beiden Systemen. Aber wir schweifen wieder ab.
Genau.
Ich wollte noch sagen, also wie gesagt, die Ferien waren... tatsächlich voll, waren eigentlich leider doch sehr voll mit kleinen Sachen.
Ja, also mit Kleinigkeiten. Apropos Kleinigkeiten-Thema. Weißt du, was wir am Anfang vergessen haben?
Was haben wir vergessen?
Wie geht jede Folge los?
Mit Korrekturen.
Nein, mit Begrüßungen, mein Schatz. Wir haben uns nicht gegenseitig begrüßt.
Ja, ach so, und die Leute haben inzwischen vergessen, wer wir sind.
Naja, muss man doch dazu sagen.
Ja, also ich bin Tilman Lucke und du bist Sebastian Hengstmann.
Ja, ich begrüße aus Magdeburg Sebastian Hengstmann, weil ich möchte jetzt sagen, weil es fällt mir jetzt gerade auf, bloß für alle die uns nur hören, wir sehen uns ja, Tilman und ich, weil wir über so eine Videokonferenz hier miteinander korrespondieren und da muss ich jetzt wieder sagen, und in Waldbach Tilman Lucke, weil Tilman ja wieder eine Heimat ist. Und da wollte ich dich fragen, ehe wir jetzt weitergehen, bist du da mit der Flugbereitschaft der Deutschen Bundeswehr hingeflogen?
Ja, und deswegen ist leider auch jetzt ein Waldbrand in Brandenburg wieder angefacht worden, weil wir Kerosin ablassen mussten. Also das hängt alles miteinander zusammen.
Naja, also wer ist schuld am Klimawandel? Tilman Lucke.
Ja, also tatsächlich weiteres großes Thema eines Sommer-Nicht-Ereignisses. Sachen, die im Sommer nicht passieren. Die Außenministerin ist nicht nach Australien geflogen.
Moment, jetzt machen wir mal ganz kurze Frage. Wieso hat die im Wahlkampf so rumgetönt, dass sie Linienflüge benutzen will? Hat sie?
Ja, ich glaube, was man will und was nicht, das ist tatsächlich, also als Ministerin ist man tatsächlich nicht Herrin vieler Entscheidungen.
Ja, aber es ist doch auch Quatsch. Du kannst doch als Außenministerin auf einer Dienstreise nicht mit einer Linienmaschine fliegen. Bei dem ganzen Tross, den du dabei hast, ist die ganze Linienmaschine ausgebucht und es ist eh wieder dann die Baerbock One.
Ja, die ganze nicht, aber es ist tatsächlich, so wenige fahren ja tatsächlich nicht mit. Das ist dann vor allem die Presse und die bucht ja ihre Plätze selber. Also die zahlen dann, da gibt es ja feste Tarife, die zahlen dann der Bundesregierung halt diese Flüge. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie groß jetzt zum Beispiel dieser Tross gewesen ist.
Das muss halt zumindest reicht haben, um einen kleinen Airbus auszufüllen.
Ja, und insofern, also es ist nicht, also der reine Flug ist vielleicht gar nicht so eine Riesenverschwendung. Es fliegen nur manchmal mehr Flugzeuge mit, gerade beim Kanzler und beim Bundespräsidenten.
Echt?
Da, naja, so als Ersatz oder irgendwie zumindest ist das schon mal vorgekommen, dass mehrere Flüge gleichzeitig an denselben Ort flogen, damit man einfach so, damit man es hat. Und das ist natürlich absurd. Und was halt wirklich sehr, sehr traurig war, war diese Kerosinablassung, die dann ja auch von, also wozu hat man Journalisten mit an Bord, die dann also so in Echtzeit um die Welt gingen, anders als das Flugzeug übrigens. Und es ist ja im Grunde auch nicht schlimm, dass die Außenministerin auch nicht in Australien gelandet ist. Die deutsche Frauenfußballmannschaft hätte sie dort sowieso nicht mehr angetroffen.
So, ganz kurz zum Thema Politiker und so weiter. Ich möchte ganz kurz, also Punkt 1 zu Prigozhin möchte ich noch ganz kurz was nachschieben.
Mensch, da sind wir wieder top aufgeordnet. Also heute.
Ja, das fiel mir aber gerade noch ein. Ja. Und weil es nicht von mir ist, muss ich es nachschieben. Der Heiko schrieb nämlich von unserem anderen Podcast H2 so, wo wahrscheinlich nächste Woche, aus der Sommerpause wieder rauskommen. Der schrieb, als ich das in unsere Gruppe stellte, dass das Flugzeug abgestürzt ist, schrieb Heiko sofort rein: Der Kreml streitet jede Beteiligung ab. Schon vorher.
Ja.
Und das zweite Ding, und das ist vielleicht jetzt ganz interessant, weil wir Politiker und Ausnutzen von Machtpositionen und Flugbereitschaft und so weiter. Wir hatten bei uns in Magdeburg auf dem Domplatz, warst du schon mal bei uns in Magdeburg auf dem Domplatz, Tilman?
Ja.
Ja, du weißt, was an der Nordseite des Domplatzes ist? An der Südseite ist der Dom.
Ja.
Und an der Nordseite?
Der Landtag.
Richtig.
Oh, so. Geil, ich habe geraten. Also wie in der Schule früher.
Genau. So, und auf dem Domplatz ist immer das Domplatz Open Air Theaterding und dann sind aber noch so manchmal so Konzerte, Domplatzfest so. Und es war Kaisermania. Ja? Also nicht Wilhelm II. Oder wer ist im Moment eigentlich deutscher Kaiser? Wie heißt er?
Heinrich der 13. Also.
So, nein, nicht Reuß, sondern hier der wirkliche. Also der Ururenkel von Wilhelm, wie heißt er denn? Das, du weißt doch sowas immer.
Achso, Georg von Preußen. Genau, das,
also nicht der,
über war den hatten wir in einer frühen Folge auch schon gesprochen, dass er ja gar nicht der, dass er sozusagen lauter unnütze Onkels und Brüder hatte und gar nicht der Erstgeborene war, aber die sind alle unnütz gewesen und deswegen ist Georg der am wenigsten unnütze.
Genau, der Führer des Hauses Preußen heißt es, ne? Haus Preußen. Ne?
Ja, oder Haus Hohenzollern, das ist eigentlich ein Synonym.
Ja, genau. Roland Kaiser, ja, der hat ja gerade seine große Tour, seine große Comeback-Tour. Er sieht ja schon recht alt aus, ich meine, ist fast 80. Aber und der hat auf dem Domplatz gespielt und da waren noch, ich weiß nicht, 10.000 Menschen. Karte hat zwischen 69 und 100 Euro gekostet, was ich okay finde. Ja, es klingt teuer, aber es ist okay. Und Dr. Gunnar Schellenberger, seines Zeichens Mathematik-, Physik- und Informatiklehrer und seit knapp 30 Jahren Mitglied des Landtages, ehemaliger Kreisvorsitzender der CDU hier bei uns im Salzlandkreis und jetzt Landtagspräsident seit dieser Legislaturperiode, in Fachkreisen auch der schöne Gunnar genannt, hat vom Balkon des Landtagsgebäudes
kostenlos
zugeguckt.
Geil.
Und das haben natürlich alle in diesem Pulk fotografiert. Das ging viral. Und natürlich die Beschwerde, wie kann der Landtagspräsident einfach bei Roland, nun, jetzt geschmacklich kann man ja von Roland Kaiser halten, was man von ihm will. Ich halte von seiner Musik nicht allzu viel. Ich finde ihn aber als Mensch hochsympathisch und das ist einer der witzigsten und spontansten Menschen, die ich kenne. Es gibt eine berühmte Folge von Verstehen Sie Spaß, wo Roland Kaiser einen Taxifahrer spielt. Du bepiss dich vor Lachen. Ja. So, jetzt ging das viral. Und Gunnar Schellenberger ist jetzt, ich sag mal jetzt, wenn du jetzt im Lexikon den Begriff Integrität suchst, ist daneben kein Foto von Gunnar Schellenberger. Um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Er hat sich rausgeredet, dass er einen Diensttermin, im Landtag hatte. Und dann sofort alle sagten, ja, ja, genau. Samstagabend, während der Sommerpause, zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr hat unser Landtagspräsident einen Termin im Landtag, wo, wenn auf dem Domplatz Krach ist, selbst bei geschlossenem Fenster, du dich innerhalb des Landtages anschreien müsstest, damit du überhaupt noch was verstehst. Ich habe heute einen Kommentar in der Zeitung gelesen, dass, wenn die CDU-Fraktion bei uns im Landtag in Sachsen-Anhalt nicht so zerstritten wäre, was sie tatsächlich ist, wäre Schellenberger schon weg. Aber so viel zum Thema Machtmissbrauch.
Ja, das sind
man
ja
heimlich
oft,
vom also Balkon.
So Ämter, die so, nur so halbwichtig sind oder protokollarisch, das kriegen ja in so zerstrittenen Parteien immer irgendwelche Leute, die am wenigsten anecken oder die man irgendwie vielleicht sogar am meisten loswerden muss.
Genau, das ist es meistens, die will man loswerden.
Ja.
Zum Beispiel Wolfgang Kubicki haben sie ja auch schön entsorgt ins Präsidium des Deutschen Bundestages.
Aber das hat nicht funktioniert, weil er sich trotzdem immer meldet.
Sag mal, ist das eigentlich unnütz? Habe ich dich, glaube ich, schon mal gefragt. Wolfgang Kubicki ist ja nach wie vor Vizeparteivorsitzender, ne? Aber wenn man ins Präsidium des Bundestages wechselt, lässt man doch seine Parteiämter eigentlich ruhen?
Das ist ja nicht festgeschrieben. Und ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied zwischen Vizepräsident und Präsidentin. Wie gesagt, irgendwie wird er dafür nicht kritisiert. Auch so,
aber
gab es
das schon mal?
Durch die Blume willst du mir jetzt sagen, bis nächste Woche Hausaufgabe findest
Nö.
Du das Haus.
Nein, ich will eigentlich damit sagen, wenn du es nicht weißt, gehe ich davon aus, dass es das noch nicht gab.
Ja, zumindest nicht in auffälliger Weise. Also Bundestagsvizepräsidenten gab es ja, ich schätze mal, vielleicht 30, 40 Stück in der Geschichte des Bundestages. Ja, vielleicht ein bisschen weniger.
Der wievielte Bundestag ist das jetzt?
Das ist der 20.
Also müssen es ja mindestens 40 sein.
Nee,
mindestens.
Aber sind ja oft auch, also die Ewigen, also zum Beispiel Petra
Ach so.
Pau.
Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja, natürlich.
Annemarie Renger war auch, also jahrzehntelang und so weiter. Also das, da würde ich mal sagen, zwischen 20 und 30. Und
aber das ist doch meistens so, wenn es werden die Bundestagspräsidenten oder Vizepräsidenten, die man irgendwie ehrenvoll entsorgen möchte.
Genau, das war das prominenteste Beispiel, ist Wolfgang Schäuble.
Genau.
Der 2017 Finanzminister war und eigentlich schon der zweitoberste nach Merkel, also nicht protokollarisch, aber schon der zweitmächtigste. Und dann hieß es so, was machen wir mit dem? Der muss ja in irgendeiner Form entweder seinen Posten behalten, das ging nicht, weil er die SPD gekriegt hat, beziehungsweise, ja, und zweitens muss er irgendwie, ja, oder aufsteigen, protokollarisch. Und wobei, er stieg ja schon zu Beginn der Wahlperiode auf, da war noch gar nicht klar, dass die SPD da mitregieren will, dass man aber
aber Lindner, auch da hätte, war klar.
Lindner hätte den Finanzministerposten sonst bekommen. Und dann wusste man, okay, den kann der Schäuble auf gar keinen Fall behalten. Also das war allen auch ziemlich fast schon vor der Wahl klar, dass dessen Posten ist, der für ihn in Frage kommt.
Genau. War ja auch.
Aber Entschuldigung, das ist wirklich sehr weit weg von allem, was im Sommer passiert ist.
Genau. Also ich wollte halt nur landen und vor allem das Schöne war noch beim schönen Gunnar, dass auch ganz viele Damen mit auf dem Balkon waren.
Ach so.
Auch. Also er soll wohl, das sind aber nur Gerüchte, ich möchte hier nicht behaupten, dass Gunnar Schellenberger ein Schürzenjäger ist, aber er ist ja auch schon, ist ja schon Rentner, also er ist so ums Rentenalter rum ist er.
Ja, also sagen wir mal 0,9 Berlusconi, also da ist noch
naja, Luft nach so oben. Viel nicht. So viel vielleicht nicht.
So alt nicht.
Obwohl, wundern würde es mich nicht, wenn Bunga-Bunga-Partys im Landtag, also egal. Tilman, worüber wolltest du denn noch reden?
Ja, also über die Löwin. Wenn du jetzt hier über Magdeburg redest, dann rede ich über Brandenburg und ja. Über die Löwin in Kleinmachnow. Das war ja tatsächlich, ich habe das nochmal nachgeschaut, das war genau an dem Morgen, wo wir die letzte Folge aufgezeichnet haben.
Ach, so lange
ist schnell. Ich habe davon auch kurz vor der Folge irgendwie kurz gelesen, dachte, das muss ich jetzt nicht auch noch ansprechen. Aber es war ja doch sehr aufregend und es ging ja
vor allem,
ungefähr einen Tag lang, bis es dann hieß, wir haben nichts gefunden. Und dann jetzt unsere neuen Videoexperten haben jetzt rausgefunden, es gab nur ein Video im Dunkeln, wie da irgendwie was Löwenartiges sich an einem Baum schubbert, wie es so Löwinnen so machen.
Genau. Also um das vielleicht ganz kurz nochmal für alle, die das nicht interessiert. Punkt 1, warst du schon mal in Kleinmachnow?
Nein.
Ich habe da mal gespielt, einmal. Und zwar, Kleinmachnow ist, wie soll ich das erklären? Es gibt rund um Berlin den sogenannten Speckgürtel. Der heißt nicht so, weil die Leute da so dick sind, sondern also auch teilweise, sondern weil da die ganzen reichen Berliner oder halbreichen Berliner, die reichen Berliner bleiben ja in Berlin, aber die halbreichen, die Wohneigentum haben will, wie zum Beispiel Frank Lüdecke, die wohnen, Kabarettistenkollege von uns, künstlerischer Leiter, der Diestel? Der, was leitet der
jetzt? Ja, früher und jetzt der Stachelschweine.
Der Stachelschweine, genau, jetzt hat er die Stachelschweine, genau. Der wird so zwischen den Kabaretts rumgereicht, in Berlin. In Wühlmäusen hat er ja auch mal irgendeine leitende Funktion gehabt. Egal, um zum Thema zurückzukommen, so, das ist so ein typischer Vorort von Berlin, wo so die etwas besser Situierten wohnen. Und da gibt es auch einen großen Mehrzwecksaal, der wurde irgendwann da gebaut und der sieht aus wie ein Mehrzwecksaal, den ein Architekt eingerichtet hat, der von Kultur keine Ahnung hat. Egal, in diesem kleinen Machnow, diesem Vorort von Berlin, ungefähr 10.000 Einwohner, wurde bei einer Überwachungskamera
von eine Handykamera von irgendeinem.
Wurde ein Löwe gefilmt. So, und eine Löwin. War ja keine Mähne. Ja, war ja nur mähnenfrei. Eine Löwin, die in Kleinmachnow frei rumlief. Mein erster Gedanke war, wo kommt die her? Also viele dachten, die hat vielleicht privat jemand gehalten und ist zu Hause ausgebrochen oder so.
Naja, aber das ist ja auch der Bürgermeister von Kleinmachnow, der hat ja gesagt, also wenn in irgendeiner Stadt sowas passiert, dann bei uns. Also der traut seinen Leuten auch alles zu.
Genau, und weil ja diese halbseidenen.
Genau, und man weiß ja, das wäre so eine ideale Tatortfolge gewesen. Das gab es ja neulich mal aus Stuttgart, so eine Folge, wo irgendwelche Leute halt Tiger und so weiter gezüchtet haben auf so einem Bauernhof oder so. Aber theoretisch könnte man einen Löwen auch im Keller schön halten, wo man dann auch, also muss man nur
die
mal.
Die war sowas Ähnliches wie lustig, die Folge, die habe ich sogar gesehen.
Genau, das war so ein bisschen so eine Gag-Folge. War ganz gelungen, glaube ich.
Da war Richie Müller, dem hatten sie irgendwie Amphetamin verabreicht und der war die ganze Folge, hat da Felix Klare erzählt, wie sehr er ihn liebt. Ich fand es schön.
Ja, egal. Ist mal was anderes. Und jedenfalls, das ist ja, man weiß es ja wirklich nicht, weil wer irgendwie ein bisschen Geld hat und unbedingt ein bestimmtes Hobby haben will, wie zum Beispiel Raubtiere halten, der kann das auch. Es ist sogar gar nicht mal verboten und anscheinend gibt es variiert es von Land zu Land, gibt es nicht mal eine Meldepflicht für sowas. Das heißt,
es ist aber verboten, die Tiere einzuführen. Das ist verboten.
Ja.
Aber wenn du sie hier in Deutschland irgendwo kaufst.
Wenn das einheimische Löwen sind, genau, also wenn du aus einem Zoo oder mal unter der Hand. Ja, mit Geld lässt sich alles machen. Also jedenfalls, so. Es wäre, die Story war auch deswegen so viral, weil alle das für plausibel hielten. Alle. Der Bürgermeister, die Medien, die normalen Einwohner wissen ja auch, wer da verkehrt. Also passte irgendwie alles. Und deswegen lief das dann rauf und runter, kam in der Tagesschau und es kam sogar beim RBB, vielleicht ist das noch irgendwie zu verfügbar, gab es ein RBB-Spezial 20:15 Uhr. Also das ist wieder so ein kleiner Brennpunkt, nur fürs Regionalfernsehen. Und der Moderator, das war ganz cool, der berichtete davon, bla bla bla, eine Viertelstunde. Und am Ende sagte er, so, und ich gehe jetzt noch raus. Und dann setzte er sich so eine Safari-Mütze auf und ging aus dem Studio.
So, so ein Tropenhelm.
Ja, wo man denkt, oh, hoffentlich hat das jetzt kein Woker gesehen, weil dann ist Kolonialismusverdacht.
Stimmt.
Ja, aber das wurde ja gar nicht gesagt. Aber der Helm ist schon so Trigger. Oh, Achtung, in dieser Sendung wird jemand einen Tropenhelm tragen. Und dann, aber wie gesagt, auch das kann man sich nur im RBB leisten. Vielleicht noch im MDR, weil da eben keine Woken-Leute zugucken.
Naja, weiß ich nicht. RBB ist ja auch Berlin.
Aber nicht, also jedenfalls
aber die gucken kein
relativ RBB. Gefahrlos konnte er diesen Helm sich aufsetzen. Ich fand's witzig.
Okay.
So.
Dann stellte sich aber heraus.
Ach so.
Wir haben es noch nicht aufgelöst. Also für genau. alle, die sich mit, wir haben es noch nicht aufgelöst.
Ja, einen Tag später kam dann raus.
War ein Wildschwein.
Ach so. Und das ist ja ganz ungewöhnlich da in Brandenburg. Also wirklich.
Aber hast du das Video mal gesehen?
Ja. Es wurde ja dann so rauf und runter gespielt, auch verglichen mit irgendwelchen Rückenkörperformen von Wildschweinen und Löwinnen.
Ja, schade. Ja. So, damit ist die Bedeutung von Kleinmachnow auch.
Aber es ist einfach auch witzig, wie stark sowas durch die Medien gehen kann, obwohl es tatsächlich, wie man so schön sagt, eine Ente ist. Das kommt ja aus dem Loch Ness. Also das war ja, gab ja verschiedene Fotos von Loch Ness im letzten Jahrhundert und eins davon war eine Ente und daher kommt ja dieser Begriff. Genau. So, was ich auch am Anfang gar nicht gemacht habe, schändlicherweise, aber das machen wir jetzt unterhaltsamerweise mittendrin, ist Korrekturen.
Also, da warst du vorhin eigentlich
nicht. Es hat sich ja im Laufe auch unserer Sonderfolgen, die ich übrigens auch sehr schön fand, hat mich auch sehr interessiert. Nochmal vielen Dank, Sebastian, für deine ganzen Tipps.
Muss mir jetzt noch den Bauch halten von der lustigen Taschenbuchfolge. Wegen lustig jetzt. Egal. Erzähl.
Ja.
Erzähl.
Apropos lustig. Du hast dich vertan in, du hast ja deine Lieblingsgeschichte, der Allmeister rettet die Welt.
Ja.
Und du hast die Nummern falsch gesagt. Also die Leute konnten diese Geschichte gar nicht finden. Du hast gesagt 167. Das ist auch ein interessantes Buch. Da geht es um die sieben Weltwunder der Antike. Und das wird nacherzählt. Jedes Weltwunder wird nacherzählt mit einer Dagobert-Geschichte. Und der Allmeister ist aber in Band 164. Also bitte alle nochmal nachlesen oder kaufen im Kiosk. 164. Und
okay, danke.
Das darf nicht so stehen bleiben. So, zweite Korrektur. Ich habe die stellvertretende CDU-Generalsekretärin mit dem falschen Vornamen betitelt. Sie heißt Christina Stump. Ich habe das A einfach weggelassen. Das tut mir sehr leid.
Deswegen jetzt auch der Shitstorm. Siehst du? Naja.
Und drittens, ich habe ein Zitat gebracht aus meiner Lieblingscomedy-Serie Wieb, wo der Berater oder der
Scheißegalistan.
Genau, der hat gesagt, Usbekistan liegt zwischen irgendeinem Land und ist mir scheißegalistan und es ist Turkmenistan. Ich hab, glaube ich, ein anderes Land genannt.
Kirgisistan.
Aber, ja, und das stimmt nicht. Wenn jemand jetzt da hinreisen will, würde er es sonst nicht finden. Deswegen, genau.
Das ist wie, um diese kleine Anekdote einzuschieben, dass nach der Wende, also jemand kurz nach der Wende in den Westen emigrierte aus Karl-Marx-Stadt und so nach 10, 15 Jahren wieder zurück wollte, also einfach mal die Heimat besuchen und einfach die Abfahrt nicht gefunden hat. Das ist kein Scherz, wirklich. Die ist über die Autobahn gekurvt und hat die Abfahrt Karl-Marx-Stadt A4 so und hat die Abfahrt Karl-Marx-Stadt nicht gefunden. 2000.
Ja.
Weil sie offensichtlich keine Zeitung liest oder sich für ihre Alter, also Karl-Marx-Stadt jetzt wieder Chemnitz hieß, das muss an ihr vorbeigehen.
Ja, ja, das ist halt Pech. Also Karl-Marx-Stadt wurde zu Chemnitz zurückbenannt und genau. Wittenberg wurde zu Lutherstadt Wittenberg. Also der Jude kriegt eine Stadt weggenommen und der Antisemit kriegt dafür eine geschenkt. Oh.
Wobei das war so, also die haben das ja mit Karl-Marx-Stadt 1952 ging das ja los, haben die sozusagen Chemnitz in Karl-Marx-Stadt umbenannt. Dann die nächste Stadt wäre Guben gewesen. Guben sollte Wilhelm-Pieck-Stadt werden. Da sie aber mit Karl-Marx-Stadt schon so eine gute Erfahrung gemacht haben, haben sie bei Guben dann wenigstens das Guben noch dran gelassen. Also Guben hieß während der ganzen DDR-Zeit oder nach 1953 oder 54, wann die das gemacht haben, hieß Wilhelm-Pieck-Stadt Guben. Mhm. Also da haben sie es dann noch so gelassen. So Eisenhüttenstadt hieß, ist aber, das ist ja quasi eine Planstadt, die ist ja neu entwickelt worden, hieß früher Stalinstadt, aber auch nur bis 1953, also bis die Entstalinisierung losging. Und Magdeburg zum Beispiel sollte mal laut Plan in Ernst-Thälmann-Stadt umbenannt werden. Was dann aber nach Karl-Marx-Stadt und Wilhelm-Pieck-Stadt Guben, irgendwie haben sie dann gesagt, ach komm, lass mal
nicht. Ja.
Ja, wobei zum Beispiel die Band Kraftklub, du dir sicher auch hörst, Tillmann, privat, die betonen immer, der Felix Kummer und auch die ganzen Leute, das ist ungefähr mein Alter, die betonen, die kommen aus Karl-Marx-Stadt. Mhm. Also weil die sind in Karl-Marx-Stadt geboren und sind da aufgewachsen. Also sagen die, sie kommen aus Karl-Marx-Stadt.
Ja,
und es steht, ist auch richtig. Es steht auch lustigerweise in den Wikipedia-Artikeln von Leuten, die zwischen 52 und ich glaube 90 in Chemnitz geboren sind, steht Geburtsort Karl-Marx-Stadt. Mhm.
Ja. Ja, also Demokratien haben jetzt nicht immer eine gute Erfahrung damit, so Personenkulte zu machen. Wobei, prominentestes Gegenbeispiel, die amerikanische Hauptstadt Washington.
Ja, aber sehr gutes Gegenbeispiel, wenn man zum Beispiel Flugzeuge nach ehemaligen Bundeskanzlern benennt.
Ja, aber wäre das Flugzeug denn besser geflogen, wenn es zum Beispiel Roland Kaiser geheißen hätte?
Nee, man hätte es ja einfach D18501-R nennen können.
Weißt du? Ja.
Also da habe ich in diesem anderen Podcast, den ich habe, H2, so, wo wir vielleicht nächste Woche aus der Sommerpause zurückkommen, habe ich mal lange darüber geredet, dass mir im Allgemeinen Schulstraßennamen und so weiter, ich finde es Schwachsinn, die nach Menschen zu benennen.
Ja.
Weil jeder Mensch hat eine Angriffsfläche. Also mir in dem Moment klar geworden, es gibt hier in Magdeburg das sogenannte Spaßviertel, da gibt es eine Tier-Eulenspiegelstraße, eine Ringelnatzstraße und so weiter. Und da kam ein paar aus dem Magdeburger Stadtrat auf die Idee, eine Straße nach meinem Großvater zu benennen, die Erich-Hengstmann-Straße. Weil ja mein Großvater das erste Kinderkabarett der DDR gegründet hatte und aus der Kulturszene Magdeburg, gerade aus dieser Laienkabarett-Szene Magdeburgs, eigentlich nicht wegzudenken war. Also jeder, der irgendwie was mit Laienkabarett in Magdeburg zu tun hatte, vor der Wende hatte, ist irgendwann mal unter meinem Großvater gelaufen. Und das wurde vom Stadtrat abgelehnt, weil mein Opa zu rot war. Mhm. Was stimmt. Mein Opa war aber jetzt kein überzeugter Kommunist, mein Opa war einfach eine opportunistische Sau. Mhm. Also er war auch glühender Verfechter des Hitler-Systems und war dann glühender Verfechter des DDR-Systems.
Ja.
Und nach der Wende hat er gestern rumgeschrien, wie sehr sie uns beschissen haben. Und dann war er glühender Verfechter der Demokratie auf einmal. Also, aber und da ist mir aber klar geworden, dass ja, Moment mal, wenn die Opa jetzt bloß wegen seiner Vergangenheit diese Straßennamen-Ehre nicht geben wollen, dann bin ich mal so durchgegangen. Wieso gibt es einen Konrad-Adenauer-Flughafen? Adenauer war ein patriarchales Arschloch. Willy-Brandt-Flughafen. Willy Brandt hat alles genagelt, was annähernd 37 Grad Körpertemperatur hatte. Also das heißt, du findest bei jeder Person, egal wie verdienstvoll, Nelson Mandela, der ja immer als die hohe moralische Integrität, muss ein fürchterlicher Schürzenjäger und Chauvinist gewesen sein.
Ja.
So, das heißt, du findest bei jeder Person, selbst Tillmann Lucke hat Fehler. Wenig, aber er hat
ja,
Fehler.
Ja, aber das wird hier in diesem Podcast zumindest nie aufgelöst werden.
Erst wenn eine Straße nach dir benannt werden soll.
So, dann wird ein bisschen gegraben.
So diese große Breite zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor zum Beispiel.
Ja, ja, und die zum Beispiel die Deutsche Bahn hatte das ja auch bis 1998 üblicherweise Züge, also ICEs, nach Personen benannt.
Genau.
Und dann kam dieses Wilhelm Konrad Röntgen, also dieser ICE in Eschede.
Genau.
WC war ein Griff ins Klo. Also dann kann man sagen, also danach haben sie gesagt, ja, da wollen wir jetzt nicht, dann sind sie übergegangen, die in Städte umzubenennen. Dass Städte natürlich genau. auch Flecken haben können, ist auch klar, aber dann betrifft es nicht so eine konkrete Person. Aber das wurde ja irgendwann dann wieder vor ein paar Jahren wieder gefordert, wir wollen jetzt wieder Personen haben. Und der Kollege Zawischer hat dann, Joachim Zawischer hat dann gesagt, ja, ganz cool, dann zum Beispiel Gutenberg, ja, würde man nach Gutenberg einen ICE benennen. Jedes Abteil, jeder Wagen kriegt einen Vornamen und dann kann man die durchnummerieren und das Bordbistro würde dann zu heißen.
Genau. Super Idee.
So, okay, also damit wären wir bei den, wo waren wir jetzt eigentlich?
Ja, wir waren eigentlich thematisch soweit durch.
Soweit durch? So? Also was jetzt also, tatsächlich noch in der, also jetzt so zu den kleinen Sachen, die in der Sommerpause geschehen sind. In Spanien gab es ja zwei Ereignisse, ein schönes und ein neutrales. Mhm. Die sind Weltmeisterinnen geworden.
Genau.
Anders als schon angesprochen die Deutschen. Und zweitens ist gewählt worden Ende Juli, darauf hatten wir hingewiesen und der Ausgang der Wahl war jetzt doch nicht so eindeutig, wie es die meisten vorhergesagt haben, nämlich eine Mehrheit von Konservativen, nämlich Volkspartei und Rechtsextremen mit der Partei Vox. Das hat nicht geklappt. Und denn es gibt keine Mehrheit für die zwei großen Parteien, die eigentlich immer die Regierung gebildet haben. Und das ist aber, damit reiht sich das Ergebnis ein in die letzten Jahre. Also das spanische Parlament ist immer aufgelöst worden ich glaube, seit 2011 gab es nur ein einziges Parlament, was durchgehalten hat. Die anderen sind immer aufgelöst worden, weil es eben schwer war, eine Mehrheit zu finden. Und
italienische Verhältnisse.
Ja, nicht unbedingt. Also so richtig viele Parteien von Rang gibt es gar nicht. Also es gibt zwei große, dann gibt es noch die eben die Rechtsextremen, dann gibt es noch so eine Art Linkspartei und dann gibt es noch tatsächlich 3-4 regionale nationalistische, also in dem Sinne linke nationalistische Parteien. Also die Basken und vor allem die Katalanen, die haben mehrere, also nicht nur zwei, sondern mehr Parteien und die sind eben grundsätzlich links eingestellt. Aus dem Grund ist ja auch Felipe González, nee, so heißt er nicht mehr, Pedro Sánchez, Entschuldigung. Ich verwechsel die beiden immer. González war in den 90ern.
Das passiert jedem.
Genau. Sánchez, der hat sich wählen lassen 2018 im konstruktiven Misstrauensvotum. Und das war eigentlich die einzige Wahl, die im ersten Wahlgang auch durchgegangen ist, weil er da sich die Mehrheit eben von diesen linken Parteien gesichert hat, die ihn aber dann nur toleriert haben. Das war so ein bisschen Magdeburger Modell. Mhm. Dann gab es die Neuwahl, die jetzt angesetzt wurde 2018, also im Juli. Und da ist eben wieder so ein Patt entstanden. Und jetzt ist der Stand, dass der König zunächst mal den konservativen Parteichef Feijóo mit der Regierungsbildung beauftragt hat. Mal gucken, was rauskommt. Also Beobachter erwarten, dass da nichts rauskommt, dass er es nicht schafft. Aber er wird sich dann irgendwann einem ersten Wahlgang stellen, da ist die absolute Mehrheit nötig. Dann kommt der zweite Wahlgang mit relativer Mehrheit und ab dann, also ab dem ersten Wahlgang, tickt die Uhr. Denn wenn dann in zwei Monaten niemandem gelingt, die Mehrheit zu bilden, dann ist man wieder bei einer Neuwahl und so weiter und so fort. Es ist halt eins dieser tatsächlich recht vielen Länder in der demokratischen Welt, die so aufgeteilt sind, ziemlich genau entlang der 50% rechts, links und wo jede Wahl ähnlich ausgeht. So ein bisschen wie in Israel, wo auch ständig neu gewählt wird und dann per Zufall gewinnt mal eine Seite ein Mandat mehr. Also viele Wahlen sind ja in den letzten Jahren tatsächlich 50-50 ausgegangen. Siehe Brasilien oder siehe auch Türkei. Und das wird sich auch nicht ändern. Gut, Türkei ist jetzt kein demokratisches Land mehr, aber das wird sich auch nicht ändern. Bei der nächsten Wahl sind es wieder ungefähr 50%. Dann ist eben Zufall.
Das ist halt diese Spaltung.
Ja, die Spaltung. Und die anderen sind schuld, dass wir hier spalten sind. Ja.
Apropos Spaltung, reden wir über Linkspartei.
Ja.
Also,
aber auch die haben gesagt, nee, jetzt ist Sommerpause von Lucke und Hengstmann, jetzt machen wir nur Kleinigkeiten. Also der große Knall kommt noch nicht.
Also, ich meine, dass Dietmar Bartsch nicht wieder antritt als Fraktionsvorsitzender, finde ich schon interessant.
Ja,
weil der eigentlich zum Anti-Wagenknecht-Lager gehört.
Auch nicht so. Das ist leider, Dietmar Bartsch hat auch in seiner, wo wir gerade von schwarzen Flecken sprachen, also er ist grundsätzlich von seiner politischen Einstellung her ein Demokrat und damit eben auf der Nicht-Wagenknecht-Seite.
So.
So. Und er war aber Fraktionsvorsitzender mit ihr zusammen ab 2015.
So. Aber ich dachte immer, um Co-Fraktionsvorsitzender einer Linkspartei von Sarah Wagenknecht ist immer ein Grundvoraussetzung, dass du Sarah Wagenknecht nicht leiden kannst.
Ja, und das war eben, das hat er revolutioniert, dieses System, und hat gesagt, so, ich vertrage mich jetzt mit ihr und ist mit ihr dann einen Clinch oder einen Krieg eingegangen gegen Parteiführung, also gegen damals Rieksinger und Kipping. Und die beiden haben sich, die sind ja auch rechts und links aus den zwei rechten und linken Flügeln. Mhm. Also das passt zu den Flügeln gar nicht, aber es ist ja, in der Geschichtswissenschaft nennt man das Renversement des Alliances, also bekannt aus dem Siebenjährigen Krieg, das wird dir auch
genau,
sagen.
Genau, natürlich. Jetzt, wo du es sagst.
Genau, also sozusagen Durchmischung der Allianzen. Und, und er hat eben die ganze Zeit mitgeholfen, die Wagenknecht an, ja, an der Fraktionsspitze mitzuhalten, damit er selber auch mit oben bleiben kann. Das war eigentlich sein Ziel.
Naja, weil die grundsätzliche Frage ist ja jetzt, die sich mir stellt, wenn wir... Oh, jetzt habe ich meinen Gedanken, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Egal. Also, Bartsch. Egal. Also, auf jeden Fall, die Auflösung der Linkspartei ist noch nicht da, weil nach wie vor das gleiche, das alte Prinzip, es würde nur daran scheitern, dass die Wagenknecht es nicht hinkriegt, eine neue Partei zu organisieren.
Ja, also aber andererseits kann man die Partei ja vorher spalten und dann merken, es klappt nicht. Das geht ja auch. Dann hat man alles an die Wand gefahren.
Was sogar sehr wahrscheinlich. Ja, genau, das wird es ja wahrscheinlich
sein. Also insofern ist noch nicht, es ist einfach noch nicht, also es in 2 Wochen ist ja Vorstandswahl in der Fraktion. Dann werden ja 2 neue Vorsitzende gewählt. Die muss man erst noch suchen. Auch wieder gilt dann rechts und links jeweils vertreten, muss vertreten sein. Ob das jetzt davor oder ob vielleicht wird die Wahl verschoben, was auch immer. Also es bringt ja nichts, einen Parteivorstand zu wählen, also einen Fraktionsvorstand zu wählen von einer Fraktion, die dann ein paar Tage später gar nicht mehr existiert, sondern nur noch Gruppenstatus hat. Die braucht natürlich dann auch Vorsitzende, aber trotzdem ist das was anderes. Und ich kann mir schon vorstellen, dass im Umfeld dieser Fraktionswahl dann, dass es dann kracht. Aber meine Prognosen waren ja tatsächlich in der letzten Zeit jetzt nicht so substanziell. Also Stichwort der Papst, der ist ja auch nicht zurückgetreten, auch unsere
Gegend. Noch nicht.
Noch nicht. Also zumindest jetzt in der Sommerpause nicht. Vielleicht, ich halte meine Prognose bis Jahresende noch aufrecht und dann werde ich sie abblasen.
Und dann wirst du dich umbringen.
Rituell.
Dann prognostizier mal bitte, Tillmann.
Die Spaltung der Linkspartei, ja, also die wird natürlich kommen, weil die Wagenknecht ist ja, wird ja von allen aufgefordert, entweder zum Parteiaustritt oder zur Mandatsniederlegung oder zu beidem. Und das wird sie auch nicht mehr los. Und man kann auf Dauer so nicht eine Partei organisieren. Es geht ja auch um die Europawahl, dass die Partei sich erstens da irgendwie zusammenraufen sollte und zweitens auch, dass die neue Partei da rechtzeitig sich gründet, um dann anzutreten, weil die Europawahl, da gibt es ja keine 5%-Hürde, das heißt, da kriegt man quasi ein paar Mandate geschenkt, selbst wenn man unter 5% liegt. Und das wird sie sich nicht nehmen lassen, diese Chance, die ja auch nur alle 5 Jahre kommt. Dann kommen die Ostlandtagswahlen, wo man auch Stimmen abgreifen möchte. Das heißt, die Zeit drängt und deswegen muss das in diesem Jahr noch passieren. Und ich denke, genau, das wird auch passieren.
Also du glaubst, es wird passieren?
Es wird passieren und die Fraktion, wir hatten ja schon gesagt, 3 Leute aus dieser sehr kleinen Fraktion genügen, um sie platzen zu lassen. Also um die Fraktion zur Gruppe zu degradieren. Und dass es 3 Irre gibt, also wir haben schon mal die Wagenknecht, dann haben wir Sevim Dadelen, die wahrscheinlich noch ein bisschen, also die einfach in allem noch gesteigert ist wie die Wagenknecht. Ja, und dann gibt es noch irgendwie ein, zwei Irre, werden sie noch finden.
Dann gibt es Amira Moore mit Ali, die ja definitiv aus dem Wagenrechtlager kommt.
Die so ganz beleidigt war, dass die ja deswegen zurückgetreten hat, weil ihr großes Idol gemobbt worden ist. Also das ist ja genau. Wirklich auch, da weiß man richtig, dass sie eine Marionette war.
Also, und dann Nummer 4, also die 3 reichen ja schon.
Ja.
Aber Nummer 4 wäre ja auf jeden Fall auch noch Sören Pellmann, oder sehe ich das falsch? Und den Namen habe ich mir jetzt gemerkt.
Anscheinend nicht. Anscheinend gehört er zwar zu den Putin-Freunden, aber er betont immer, dass er nicht die Partei verlassen würde. Aber andererseits, was kann man auf sowas geben?
Kranker Gedanke, bloß mal so, nehmen wir mal an, es knatscht und es knallt und es bumst an allen Ecken und die gründen 2 Parteien. Es heißt ja noch lange nicht, dass sie die Fraktion verlassen müssen. Man könnte sich ja auf so einer Art Burgfrieden einigen, wenn man sagt, zumindest bis Ende der Legislatur bleiben alle in der Fraktion, damit der Fraktionsstatus erhalten bleibt. Aber das wäre
ja, es ist ja auch erlaubt der CDU-CSU-Fraktion, allerdings genau. Nur, dass die Geschäftsordnung sagt es ja und die wird ja jedes Mal auch so bestätigt zu Beginn jeder Wahlperiode, aber da geht es um 2 Parteien, die nicht miteinander in Konkurrenz treten in keinem Bundesland. Ach, und das heißt, das ist ja bei der Union der Fall und bei der neuen Linkspartei wäre das ja nicht der Fall. Und dann müsste man die Geschäftsordnung, also da müssten sozusagen alle anderen Parteien so einem Vorgehen zustimmen und ich halte es für ausgeschlossen, weil eigentlich will man, ich glaube, das kleinere Übel wäre wirklich, diese Fraktion irgendwie, ja, dass man die beendet, statt dass man die weiterführt mit zwei Parteien, die sich hassen. Das halte ich für ausgeschlossen.
Also es ist im Bundestag gar nicht möglich. Das wusste ich gar nicht.
Zumindest derzeit nicht. Das kann man jederzeit ändern.
Mhm. Okay.
Andererseits, ja rein juristisch ist die Fraktion ja schon gebildet worden zu Beginn der Wahlperiode. Und wenn man jetzt sagt, da treten irgendwelche neuen Leute einer neuen Partei bei, sind ja Mitglied der Fraktion. Sie können ja eigentlich nur austreten oder ausgeschlossen werden.
Genau.
Das heißt, rein juristisch wäre es wahrscheinlich sogar möglich, diesen Wechsel da einfach so zu machen. Aber es ist undenkbar.
Naja, weil die Frage, die sich für mich dann tatsächlich stellt, welche Partei würde dann stärker werden?
Auf jeden Fall die traditionelle Linkspartei, da bin ich sicher.
Sicher?
Ach, die kriegt 4% und die Wagenknechtspartei kriegt 3%.
Ich bin mir nicht sicher. Also es gibt Prognosen, die wirklich sagen, die haben gerade im Osten ein sicheres Wählerpotenzial von 10%. Manche reden ja von 30%, aber das sind ja immer so diese Umfragen, die sagen, könnten Sie sich vorstellen,
dass... Ja, und genau diese Umfragen, da gibt es eine andere Umfrage, die genau dasselbe Thema hat, die ja vielleicht aber anders fragt und das... Da kommt dann 2% raus. Also es ist wirklich Wahnsinn, dass zwischen 2 und 20-25% alles rauskommt bei so einer Umfrage, weil es diese Partei noch nicht gibt. Hypothetisch kann man die Leute alles Mögliche fragen, jeden Scheiß.
Ja, aber
und deswegen kann da auch alles rauskommen, je nach Frage. Und
also
je nach Umfrageinstitut ist auch klar, wie dieses Umfrageinstitut positioniert ist, ob sie eher, sagen wir mal, AfD-nah sind, wie zum Beispiel, wie es von INSA behauptet wird. Die ja auch meistens die besten Umfrageergebnisse zufälligerweise wird die AfD haben.
Alsbach sagt, wird man ja nachgesagt, ist auch immer sehr konservativ, also eher so CDU, FATS, so ja. In die Richtung wird Alsbach und Forsa Infratest ist immer eher so links.
Ja, also das würden die natürlich vehement abstreiten und es ist auch nicht immer, dass diese Partei dann bei der Umfrage am besten ist. Aber zum Beispiel Forsa ist immer bekannt dafür, die extremsten Ergebnisse zu haben. Forsa hat immer zuerst SPD, erstmals bei 13%, erstmals bei 11% und so weiter. Das macht immer Forsa.
Genau.
Fast immer.
Also du prognostizierst, wirst auseinandergehen. Und wie gesagt, selbst der Kollege Ehring muss unseren Podcast hören, weil der Kollege Ehring hat in der letzten oder vorletzten Extra-3-Sendung gesagt, er hofft auf Sarah Wagenknecht und die Zerstörung der AfD. Also die Hoffnung ist da.
Ja.
Es geht doch letztendlich nur darum, diese ganzen Protestidioten, die Parteien aus Protest wählen, von der AfD wegzuziehen und sie damit wieder kleiner zu machen.
Aber stell dir mal vor, die macht eine Partei auf. Glaubst du, die würde dann sozusagen, also man will ja neue Mitglieder kriegen.
Mhm.
Und zwar schnell und viele. Glaubst du, es gelingt, eine Zugangskontrolle zur Parteimitgliedschaft zum Beispiel abzufragen, wo waren Sie früher? Das ist wie wenn man in die USA einreist. Sind Sie Terrorist? Ja, nein, vielleicht.
Mhm.
Und waren Sie früher AfD-Mitglied oder waren Sie scheiße früher? Gehören Sie eigentlich nicht zu uns? Ja, nein, vielleicht. Ja, wir wissen ja jetzt, in der AfD haben ja auch viele ihren Lebenslauf so ein bisschen auffrisiert.
Ach, das sehe ich gar nicht als Hauptproblem. Also Punkt 1, wird es dann wahrscheinlich sowas wie Umerziehungslager in dieser neuen Partei geben? Und das zweite Ding ist, die werden sich ja hauptsächlich aus ehemaligen Linksparteileuten rekrutieren.
Ich glaube tatsächlich, neue Parteien sind immer eine Goldgräber oder sozusagen eine Art Versetzen in Goldgräberstimmung. Leute, die sowieso Querulanten sind, das ist immer so gewesen. Es war bei den Grünen auch so. 1980, was waren da für Deppen drin? Die sofort auch wieder rausgegangen sind, teilweise Jahre später. Aber das waren so entweder Traumtänzer oder wirklich Querulanten oder Leute, die halt...
Pädophile.
Zum Beispiel, die gedacht haben, oh, hier ist was Neues. Hier kann ich meine pädophile Agenda, was ja tatsächlich manche hatten, irgendwie auf Parteitage tragen. Da gab es dann auch Leute, die ja Gegenreden gehalten haben. Die waren aber sind jetzt weniger in der Erinnerung präsent, sondern dann, klar, das ist natürlich absurd, wenn auf so einem Parteitag... Wie nannten die sich? Stadtindianer oder so? So eine Gruppe einfach das Podium entert. Das ist natürlich eine coole Aktion, aber es waren einfach Pädophile.
Genau.
Also das heißt, jede Partei, und wahrscheinlich ging es der SPD 1863 oder dem ADAV, wollen ja uns nächste Woche nicht schon wieder korrigieren, genauso, dass da irgendwelche abgebrochenen Existenzen eingetreten sind, die gedacht haben, ich kann hier was, ich kann hier wichtig werden, ja. Und ja, die AfD ist natürlich ein Sammelbecken, aber auch die Schill-Partei oder die Piratenpartei. Eben, es müssen nicht immer rechts- oder linkspopulistisch, es könnte auch mittepopulistische Partei wie die Piratenpartei sein. Was es da für Leute gab? Kennst du noch Gerwald Klaus Brunner?
Nein.
Von den Piraten, doch, den kennst du. Das war der mit der Latzhose und diesem Kopftuch.
Nee.
Aus dem Berliner Abgeordnetenhaus und der war wohl...
Ich kenne nur den Typen, der auf der ersten Sitzung oder der mal auf so einem Parteitag gefilmt wurde und er tritt halt ein, also es war keine Transperson, aber für die totale Nacktheit. An den kann ich mich erinnern.
Da freuen wir uns drauf. Im aktuellen Bundestag mit dem Durchschnittsalter ungefähr knapp über 50 auf die totale Nacktheit.
Egal.
Alexander Gauland, du, gefällt das.
Dass die meisten Protestparteien ihre eigenen Kinder fressen, das ist ja völlig okay. Aber zum Beispiel, ich wollte noch
über Gerwald Klaus Brunner. Hm. Das war, also der war depressiv und er entpuppte sich dann an seinem Lebensende sogar als Mörder und Selbstmörder. Der hat also am Tag vor der Berliner Wahl, wo die Partei dann rausgeflogen ist 2016, irgendwie einen Mann ermordet, hinter dem er wohl her war und der wollte das nicht und so weiter. Wie man es so macht, ermordet man den dann in seiner Wohnung und hat den dann auf einer Sackkarre von Süd nach Nordberlin oder umgekehrt gekarrt und sich dann dort selbst umgebracht. Und das war wirklich ein absurder Wahnsinn. Und Jan Böhmermann sagte aber, naja gut, in Berlin fällt man ja eher auf, wenn man auf seiner Sackkarre keine Leiche hat.
So, ja. Berlin, das New York Deutschlands.
So, also damit will ich langerweise kurz sagen, dass eine Partei vor allem dann das Problem, wenn sie ganz neu ist, vor allem das Problem hat, der Leute, die drin sind. Nämlich das sind zu einem, oder zumindest die hat die Aufgabe, die Quote an abseitigen Gestalten zu begrenzen. Die wird man nicht auf Null halten können, aber zumindest die Mandate, die Landeslisten, die müssten dann wirklich klein gehalten werden. Muss man gut aufpassen, wer da reinkommt. Und das kann man eben nicht, weil es ja auch dann einen Parteitag gibt, wo das demokratisch abgestimmt wird. Könnte man gar nicht von oben sagen, guckt euch nochmal genau den Lebenslauf von dem und dem an. Ich würde den jetzt nicht auf Platz 1 der Landesliste wählen und so weiter. Ist tatsächlich, das hat die Linkspartei ja auch schon mal gemacht, die ganz normale Linkspartei in Niedersachsen, 2008 Landtagswahl. Die haben die tolle Idee gehabt, eine DKP-Frau, Partei, sozusagen parteifremd, auf ihre Liste zu setzen. Und die hat noch, also nach der Wahl, aber vor der Konstituierung, tolle Geschichten über die Berliner Mauer erzählt. Und die wurde dann auch nicht in die Fraktion aufgenommen. Da verschenkt man einen Sitz sozusagen. Ja, vollkommener
genau.
Unsinn.
Genau.
Also ich sehe dem allem gelassen entgegen. Aber wahrscheinlich, du hast recht, vielleicht wird die Wagenknecht eher schaffen als Friedrich Merz, die AfD nicht zu halbieren, aber zumindest zu verkleinern.
Und das wäre ja schon mal wichtig, gerade hier bei uns im Osten. Wobei diese bundesweiten Umfrageergebnisse erschrecken ja schon extrem. Es scheint ja auch im Westen offensichtlich inzwischen genug Potenzial zu geben. Also da sind ja viele Enttäuschte, von der CDU bei, wobei die CDU ja immer noch am besten dasteht. Und dann so klammert sich alles so aus diesen ganzen anderen Parteien zusammen. Also auch im Westen scheint es ein Potenzial zu geben von Leuten, die gerne Protest wählen wollen.
Ja, das... Ja, wählen schon, aber trotzdem braucht man ja die man wählt, mehr. Also die braucht man zuerst. Und
genau.
Das Schlimme halt an solchen Wahlen ist, oder an solchen rechtsextremen oder populistischen Parteien ist ja, das Volk will ja genau diese Partei, oder die Wähler wollen ja genau die Partei so haben, wie sie ist. Da kann der Verfassungsschutzpräsident oder der Gerhard Baum 100-mal vorher sagen, Leute, das ist das Allerschlimmste, was wir seit 80 Jahren oder seit knapp 80 Jahren hier in Deutschland hatten. Das ist der schlimmste Abschaum, die wollen hier alles abschaffen. Ja, wenn das der Verfassungsschutzpräsident sagt, dann hat das Gewicht. Aber genau das wollen ja deren Wähler.
Jein. Also ich glaube, dass viele, ich lese ja sehr viele Leserbriefe, das weißt du ja, und rege mich auch gerne immer wieder auf. Heute war übrigens sehr ausgewogen, da waren teilweise ja linke Positionen drin. Egal.
Vielleicht sollte ich mal inkognito, damit dein Blutdruck nicht ganz so hoch wird, einfach inkognito so Leserbriefe auch in die Volksstimme reinsetzen.
Heute schrieb jemand in einem Leserbrief, dass wer von Putin Verhandlungsbereitschaft erwartet, ist ein Traumtänzer. Wo ich so dachte, das ist ja schon fast eine differenzierte Meinung. Aber egal. Das ist hier, also gerade diese Leserbriefe, die, alle Leute, die da reinschreiben, die da oben machen eh nur, was sie wollen und die Politiker sollen sich mal zu sein, das sind alles die, die diese Wagenknecht-Partei wählen würden, weil die genau diese Positionen vertritt.
Ja, aber das Gute
und das sind alles keine Nazis, die sind alle nur ein bisschen blöd.
Die sind blöd und sie selbst haben auch das große Glück, dass diese Partei nie regieren wird. Weil sie dann nämlich ja abgewählt werden würde, weil man dann doch nicht schafft, mit Putin zu verhandeln. Also das ist halt wirklich so diese, das ist einerseits gut und andererseits schlecht, dass es so strukturelle Oppositionshaltungen gibt, die nie realistisch sind und die man aber haben kann. Ja, das ist ja vollkommen, man kann ja Leute sogar fragen, was soll denn sein nach einem Friedensschluss mit Putin? Und die müssen einem diese Antwort nicht geben, zumindest nicht ehrlich. Die können sagen, dann ist Frieden. Ja? Ob sie das wirklich glauben, müssen sie eigentlich sagen.
Wir hatten ja schon ganz, über die Zeiten der Großen Koalition unter Merkel lag ja am Anfang daran, dass Rot-Rot-Grün immer die Mehrheit im Bundestag hatte. Und aber die SPD gesagt hat, wir könnten jetzt zwar den Kanzler stellen, aber wir gehen nicht mit der Linkspartei zusammen.
Deswegen muss immer nicht, sondern nur 2005 bis 2009 und 2013 bis 2017. Also dazwischen gab es ja noch Schwarz-Gelb.
Ja, und dann kam die AfD. Aber immer, wenn es diese großen Koalitionen gab, also zumindest am Anfang, lag es daran, dass Rot-Rot-Grün die Mehrheit hat. Und die Wagen, also beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal, also 2013, hätte es ja, da war, 13 war, da war Steinbrück, ne? Ja, genau.
Ja.
Und Steinbrück wäre zwar nicht der Richtige gewesen, um mit der Linkspartei zusammen, aber es hätte funktioniert. Aber letztendlich ist es immer an der Linkspartei gescheitert, weil die Linkspartei immer gesagt hat, wir machen radikale Außenpolitik. Ja. Also Deutschland muss aus der NATO raus. Das wurde von diesem ganzen Wagenknecht-Lager gefordert. Ja. Wenn es an Giese gegangen wäre, hätte es damals schon Rot-Rot-Grün unter einem Kanzler Per Steinbrück gegeben. Ob das gut fürs Land ist, jetzt was ganz anderes. Aber die Linkspartei hat immer, weil nämlich, damit die Wagenknecht schön weiter ihre Positionen, und Giese, damals waren die sich ja alles noch ein bisschen einiger, und damit konnte man ja Sachen fordern, die nicht realistisch umsetzbar sind. Mhm. Und das macht die Wagenknecht ja weiter. Die will ja gar nicht regieren.
Ja.
Die will einfach nur rumschreien und in Talkshows eingeladen
werden. Zumindest will sie nicht demokratisch eingesetzt werden. Ich glaube, es kann sein, dass sie darauf hofft. Im russischen Fernsehen ist sie ja die kommende Bundeskanzlerin. Aber wenn sie ins Amt kommt, dann einfach nur so quasi von Putins Gnaden und nicht von Bundestagsgnaden.
Da müsste aber einiges passieren.
Ja. Oh, kann alles noch. Also wir machen jetzt erstmal keine Sommerpause mehr, damit wir das nicht verpassen, falls es so kommt. So.
Aber was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist Schlussthema, weil wir sind jetzt fast eine Stunde schon in Sendung.
Ich habe aber noch ein paar gute Nachrichten.
Na dann los, zack, schnell.
Also, die gute Nachricht, das Essen in der JVA Landsberg wird jetzt spürbar besser.
Weil Herr Dings einfährt. Wie
genau,
heißt er?
Und praktischerweise sucht genau diese JVA in dieser Woche auch einen neuen Koch. Also,
ach, ist ja interessant.
Win.
Wie heißt er denn?
Kommt nicht aus der Übung. Und zweitens, Trauzeugengate ist nicht so schlimm, weil es tatsächlich jetzt übertroffen wurde in Kambodscha. In Kambodscha gibt es einen neuen Ministerpräsidenten. Und das, wie steht er im Verhältnis zum Vorgänger?
Vermute sein Sohn?
Genau.
So.
Der Dauerministerpräsident seit 100.000 Jahren, Hun Sen, hat seinen Sohn Hun Manet, also da ist der Nachname und Vorname vertauscht, eingesetzt. Genau. Und das reicht aber nicht, sondern der hat wiederum seinen Sohn als Minister für öffentlichen Dienst eingesetzt, seinen Cousin. Allerdings nur den Angeheirateten zum Vizeministerpräsidenten ernannt und seinen Schwiegervater dann auch noch ins Kabinett geholt. Und dann gibt es auch noch, der Innen- und Verteidigungsminister haben jeweils gesagt, ach, ich gehe jetzt in Rente. Ach, ich schlag euch auch, ich habe hier übrigens auch noch einen Sohn.
Genau.
Also das ist das Kabinett der Söhne.
Das ist
und
super.
Das ist eigentlich schade. Der Greichen braucht eigentlich nur noch die kambodschanische Staatsbürgerschaft anzunehmen, dann wäre er sofort wieder im Kabinett.
Er ist ja auch sehr kompetent, das darf man ja nicht vergessen.
Das stimmt, das kann man den kambodschanischen Kabinettskollegen wahrscheinlich nicht so zusprechen. Genau. So, und drittens, die Koranverbrennungen sind vorbei in Schweden. Schweden kann der NATO beitreten, denn ich habe gelesen, eine Koranverbrennung, das ist ja dort irgendwie wie Volksfest. Und
so wie Gummistiefel Weitwurf.
Genau, eine Frau hat diese Koranverbrennung gestürmt mit einem Feuerlöscher. Jetzt weiß ich nicht, wer da jetzt strafrechtlich belangt wird, der Verbrenner ja nicht und die mit dem Feuerlöscher, weil sie ja eben ein Brauchtum quasi verhindert hat.
Man weiß es nicht.
Aber wer weiß, ob man den Koran mit einem Feuerlöscher schändet man ja auch Bücher. Siehe diverse Bibliotheksbrände, wo es eigentlich immer am schlimmsten ist, mit Wasser oder überhaupt zu löschen, weil genau, die Bücher sowieso hin sind. Genau. Also gucken wir mal, ob die jetzt auch exkommuniziert wird oder was auch immer.
Wobei ich vor Koranverbrennung dahin immer ganz putzig finde, wie der Kollege Pissboss mal so schön sagte, da war irgend so ein Reverend da in den USA, der hat öffentliche Koranverbrennung, das hier immer im geschützten Raum zu machen. Nehmt die doch einfach, packt die ins Flugzeug, fliegt die nach Kabul oder nach Riyadh oder so, setzt sie da raus und sagt, hier Reverend dicke Lippe, bitte. Hier hast du ein Publikum, hier kannst du den Koran verbrennen. Das finde ich immer so schön. Genau wie die Leute hier auf die Straße gehen und Meinungsfreiheit fordern und Krieg in Russland, sag mein Bruder mal, geht doch nach Russland, mach doch das da, versuch doch das da einfach.
Na, aber das ist ja ein Unterschied. Das ist ja ein Unterschied, ob man sagt, ob man hier ein fremdes Regime verherrlicht oder ob man hier die Grundlage von fremden Regimen, sagen wir mal, kritisiert oder ja, vielleicht sogar verbrennt. Das ist ja ein ganz großer Unterschied. Die einen sind ja für das fremde Regime, die anderen sind dagegen. Und tatsächlich, ich finde Bücherverbrennungen grundsätzlich fragwürdig, seit es die Burschenschaften 1817 getan haben, auch damals schon mit antisemitischem Hintergrund, ist das einfach nicht mehr was man tun sollte. Aber tatsächlich gegen den Islam zu sein und vor allem gegen den Islam, der Millionen, hunderte Millionen Menschen unterjocht weltweit in autokratischen Diktaturen. Dagegen kann man ja durchaus sein.
Aber da ist man ja nicht gegen den Islam, da ist man ja gegen autokratische Strukturen.
Der Islam, der ist ja Grundlage. Zum Beispiel in Saudi-Arabien oder auch in der Türkei, der ist ja Grundlage. Wenn es den Islam nicht gäbe, dann wären die Autokraten, hätten die Autokraten zumindest das wichtigste Argument nicht.
Das ist richtig, aber trotzdem geht es da eher um Autokratie als um Religion. Wir sind uns ja beide hier im Podcast einig, Religion ist ja immer irgendwie
Scheiße.
Eher abzulehnen.
Genau. Ja? So, und jetzt verbrennen ganz viele Menschen in der islamischen Welt Lucke und Hengstmann Podcast, genau. Falls das geht.
Zumindest virtuell.
Also meldet euch bei uns, wenn ihr was dagegen habt.
Genau. Schreibt bitte an lucke@hengstmanns.de per E-Mail oder auf unserer Homepage hier direkt drunter. Könnt ihr kommentieren unter der Folge lucke.hengstmanns.de oder einfach per WhatsApp an 0301 40 255 40. Wenn ihr es während der Sommerpause gemacht haben solltet, habe ich es nicht gelesen, weil ich nicht im Kabarett war.
Okay. Und es tut uns sehr leid, dass wir jetzt ein bisschen überzogen haben. Die halbe Stunde wurde zu sehr guten halben Stunde. Das liegt einfach an der Sommerpause. Vielleicht machen wir im nächsten Jahr die Sommerpause, dann, wenn nichts passiert.
Genau.
Und ich möchte mich nochmal entschuldigen für das Bohren in meiner Wohnung, das just an dem einen Tag, es war nicht vorher und nicht danach, nur an dem einen Tag wurde also ständig gebohrt. Dann haben wir 5 Folgen aufgezeichnet, war alles gebohrt.
Und ich habe es in der Videokonferenz habe ich es nicht gehört. Ich habe es erst nachher beim Schneiden gehört.
Ja, ich habe es ja auch immer gehört und gedacht, hoffentlich, aber das, wie gesagt, wird nicht wieder vorkommen. Also kann ich jetzt zwar nicht versprechen, aber ich hoffe es.
Genau.
Und damit beenden wir das hier und danken für die Aufmerksamkeit. Sie hören uns nächste Woche wieder am 31. August und bis dahin eine schöne Woche.
Tschüss.